Mit der Pressefreiheit sieht es in der Bundesrepublik nicht gerade rosig aus, um es mal höflich zu sagen. Wer es wagt, der Regierung ein bisschen zu kritisch auf die Füße zu treten, sollte sich besser einen schicken Bademantel zulegen. Schließlich stehen neuerdings morgens zwischen 5 und 6 die freundlichen Herren von der Spezialeinheit vor der Tür, um das Wohnzimmer mal gründlich auf den Kopf zu stellen. Ziel? Weniger die armen Besuchten in Panik zu versetzen, sondern vielmehr die neugierigen Nachbarn, die später tuscheln. Halt bloß die Klappe, du aufmüpfiger Bürger, mit oder ohne Presseausweis. In solchen Momenten heißt das Motto Unerschrockenheit, Baby. Ein Staat, der seinen Bürgern derart misstraut, schlittert ruckzuck in den Totalitarismus. Und genau davor sollte eine freie Presse eigentlich schützen, oder? Wir von Apolut nehmen diese Mission ernst und geben regierungskritischen Stimmen jetzt erst recht eine Bühne. Dass uns dafür schon mehrfach das Konto gekündigt wurde, na, das ist doch fast ein Ritterschlag. Es zeigt, unsere Arbeit sticht ganz oben. Und die Mächtigen würden uns am liebsten mit einer Extraportion Bürokratie in die Knie zwingen. An dieser Stelle ein dickes, leicht spöttisches Dankeschön an alle, die unser Programm als zwangsverpflichtete Kontrolleure verfolgen müssen. Und natürlich an jene, die das freiwillig tun und uns obendrein mit ein paar Kröten unter die Arme greifen. Ohne euch könnten wir nicht tun, was wir tun, kritische Stimmen zu Wort kommen lassen und den Debattenraum so breit halten, dass es der zweiten Garde des politischen Personals ordentlich auf die Nerven geht. Das nervt die bestimmt, aber wir nehmen es nicht persönlich, gehört zum Jobprofil des Journalisten, oder? Wer diese Art von Presse liebt, die nicht kuscht, unterstützt uns am nachhaltigsten mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Spende. Seit ein paar Wochen über eine schicke neue Kontonummer. Und noch ein freches Danke an alle, die schon so fix darauf angesprungen sind. Ihr seid die wahren Rebellen. By the way, der Enkel und sein Opa träumen von Frieden in Europa, während andere lieber Kriegsspielchen üben. Wir von Apolut pfeifen auf jede Form von Kriegstüchtigkeit. Deutschland soll friedensfähig bleiben, basta. Eines ist klar. Das wird ein Marathon, aber mit euch im Rücken rocken wir das. Und nicht vergessen, ein freches Lächeln in diesen Zeiten zeigt den Machthabern die Zähne und macht nebenbei Laune. Immer mehr Menschen fordern mehr Demokratie und die werden wir erstreiten. Eine freie Presse ist dann nicht nur Beiwerk, sondern der Star der Show. Danke für eure Treue.
Apolut.
Über die geopolitischen Konfliktformationen und wie der Westen spätestens seit den 1990er Jahren die Konfrontation und schleichende Eskalation des Konflikts mit Russland vorantreibt, warum das deutsche politische Establishment im Schulterschluss mit den Systemmedien für den großen Krieg gegen Russland trommelt, welche Rolle NATO und EU spielen und welche Position die AfD in dieser Gemengelage einnimmt, darüber spreche ich mit dem Geopolitikanalysten Dr. Rainer Rothfuß.
Im Gespräch.
Herzlich willkommen, Dr. Rainer Rothfuß. An welcher Schwelle der geopolitischen Konfliktformation stehen wir aktuell eigentlich? Insbesondere, weil ja die Eskalation des Ukraine-Krieges immer neue Stufenleitern erklimmt.
Ja, das ist eine wichtige Frage. Und ich denke, es ist von einem Kräfteringen bestimmt zwischen pragmatischen, ja, konstruktiven Kräften im Westen, die sich in eine multipolare Richtung entwickeln wollen. Allen voran Donald Trump, aber auch Leute wie Viktor Orban aus Ungarn, Robert Fico aus der Slowakei, die AfD in Deutschland. Und auf der anderen Seite im Westen die Kräfte, die bislang für eine globalistische Ordnung gekämpft hatten. Und die natürlich noch wahnsinnig einflussreich sind, die noch den gesamten Medienapparat unter ihrer Kontrolle haben. Ja. Die natürlich auch überall in Rüstungsindustrie, in den Parlamenten ihre Vertreter haben, überwiegend in den Mehrheiten. Und wer gewinnt da die Oberhand? Wer ist jetzt wie erfolgreich mit seiner Eskalationsstrategie beziehungsweise mit seiner Lösungsstrategie? Das ist ein offenes Ringen momentan und keiner kann genau sagen, in welche Richtung es läuft. Das ist eine hochriskante, brenzliche Zeit.
Ja. Nun ist ja am Sonntag ein Schlag gegen einen Teil der russischen strategischen Triade erfolgt, wie wir wissen. Und daran anknüpfend eben gleich meine Frage, wie instabil und fragil ist die Lage eigentlich dadurch? Und die weitere Anschlussfrage wäre eigentlich, wusste Trump etwas davon? Denn das ist ja eine ganz große Frage, die auch innerhalb der russischen Führung ventiliert wird. Wusste der davon oder haben wir mittlerweile tatsächlich eine Art Schattenstaat, der da eigene Politik betreibt?
Naja, also die Institution Schattenstaat, die gibt es definitiv und die gibt es auch in jedem Staat dieser Welt und die gibt es auch über die Staatengrenzen hinaus auf regionaler und globaler Ebene. Das ist also ganz klar.
Und im Wege der Vernetzung, meinen Sie jetzt im Wege der Vernetzung?
Ja, genau. Die Kräfte, die im Hintergrund die Strippen ziehen, die eben nicht wechseln, wenn die Regierung durch Wahlen oder durch Umsturz oder was auch immer wechseln. Das ist auf jeden Fall ein Phänomen. Wenn man das nicht versteht, dann kann man auch Politik nicht verstehen. Wenn man also denkt, dass der da im Parlament gewählt wird, und bestimmt wird, als der Staatenlenker dann der ist, der alleine entscheidet, wohin die Geschicke des Staates sich entwickeln, der hat das ganze System nicht verstanden. Denn der in die Macht gewählt wird, der macht sich eventuell geharnischte Gegner, wenn er wirklich für einen Wandel steht. Wandel bedeutet ja, dass die bislang vom den etablierten Kräften sich zurechtgefügten Strukturen umgewandelt werden müssen. Und dabei gibt es natürlich dann auch Verlierer unter denen, die unter den bisher festgefügten Strukturen gut gelebt hatten. Und deswegen kann ein Donald Trump auch nicht einfach in die Regierung kommen und dann mit den Fingern schnipsen. Und auf einmal einigt man sich drauf, dass man mit Russland einen konstruktiven Kurs fährt. Denn da gibt es, wie gesagt, dann einige Verlierer, die das natürlich bekämpfen werden, die nicht sagen, oh, mein Präsident hat angeordnet, also mache ich jetzt, sondern die gehen sogar so weit, dass sie versuchen, so einen Präsidenten zu ermorden. Das gibt es ja in der Geschichte auch gut belegt. Genau. Und deswegen müssen wir tatsächlich feststellen, bei solchen Aktionen wie diesem Schlag gegen verschiedene Luftwaffenstützpunkte Russlands bis fast hin zur Pazifikküste, also über 9 bis 10 Zeitzonen hinweg erstrecken sich diese Schläge. Das ist nach meinem Dafürhalten nicht in Kenntnis von Trump erfolgt, geschweige denn in Anordnung seitens Trump. Er hat ja schon ganz deutlich durchblicken lassen, in ganz ehrlicher Manier, als er kürzlich interviewt wurde und es geheißen hat, da hat er ja die Raketenschläge auf die Ukraine durch Russland kritisiert, hat Putin scharf da kritisiert dafür, dass er eben auch auf Städte losschlägt. Und dann hat ja die Reporterin gesagt, ja, ob er denn weiß, dass Putins Helikopter bei seinem Besuch in der Region Kursk von Drohnen umgeben wurde und bedroht war, abgeschossen zu werden. Und dann hat er ganz spontan gesagt, oh nee, das wusste er nicht und vielleicht ist das ja der Grund für diese Eskalation seitens Russlands. Und es kam irgendwie so authentisch, dass man sich gewundert hat, oh, dass er überhaupt so eine Schwäche eingesteht, dass er als Präsident nicht davon in Kenntnis gesetzt wurde. Sowas müsste er ja eigentlich innerhalb von Minuten gesteckt bekommen. So eine große Gefährdungssituation für den Weltfrieden, wenn der Präsident eines der, der größten Atommacht der Welt, das ist ja Russland, in Gefahr war, ermordet zu werden. Von der Ukraine auch noch, die ja vom Westen und von den USA aktuell noch unterstützt wird. Das hätte er wissen müssen. Und das zeigt, es gibt da definitiv diese Strukturen, die er nicht im Griff hat, die ihn auch versuchen zu umschiffen, um ihre Interessen durchzusetzen. Also alles andere würde mich massivst wundern und wir erwarten das ja auch als AfD. Wenn wir die Regierung übernehmen würden, wissen wir ganz genau, ein Apparat, der rekrutiert wurde über Jahrzehnte hinweg, ideologisiert wurde über Jahrzehnte hinweg, dem eingeredet wurde, die AfD sei so gefährlich und so feindselig gegenüber Demokratie und gegenüber zugewanderten Mitbürgern etc., die würden uns zuerst mal versuchen, überall Beine zu stellen und überall auszuboten und irgendwo in die Falle rennen zu lassen und uns dann schlecht aussehen zu lassen. Solche Kräfte gäbe es in unserer Bundesregierung, in den Landesverwaltungen, überall. Also davon müssen wir ausgehen. Zumindest ein gewisser Prozentsatz. Das wäre ganz realistisch, davon auszugehen. Ja.
Aber ich meine, diese Situation haben wir ja im Grunde genommen schon. Dazu muss die AfD ja gar nicht in die Situation, sagen wir mal, gelangen, in die Regierung zu kommen. Sie versuchen ja nach Kräften alles, um die AfD in irgendeiner Weise zu beschädigen.
Klar, natürlich. Aber diese Behörden, wie jetzt zum Beispiel das Bundesamt für Verfassungsschutz, ist ja jetzt noch nicht weisungsgebunden an einen AfD-Innenminister. Von daher können sie natürlich frei instrumentalisiert werden gegen die AfD, was natürlich einer Demokratie völlig unwürdig ist und völlig gegen das Prinzip des Verfassungsschutzes verstößt. Der soll ja die Verfassung schützen und nicht die Herrschaftsinteressen der Regierung, der Regierungsparteien. Aber selbst wenn wir dann Weisungsbefugnis hätten gegenüber diesen Behörden, wissen wir ganz genau, da sitzen natürlich Strömungen, Kräfte, Akteure drin, die bedienen andere Interessen als die, die wir dann im Auftrag des Volkes über die Regierungsausübung dann durchsetzen müssten. Und ja. In dieser Situation ist aktuell Trump. Er war in dieser Situation noch stärker in seiner ersten Amtsperiode. Da musste er sich noch mit einigen Leuten umgeben, die ihm wirklich sehr geschadet haben und in den Rücken gefallen sind. Das ist jetzt schon mal deutlich besser geworden. Er weiß, es ist seine letzte Amtszeit und von daher hat er auch sehr, sehr viel mutiger und offener agiert und auch die Feinde des Wandels und des Volkes benannt mit ganz deutlicher Sprache. Also ich muss sagen, das ist bei aller Kritik, die man Trump üben kann und sollte, ist das für mich das Best-Case-Szenario, das wir uns überhaupt erwarten konnten zu Beginn des 21. Jahrhunderts, dass die aggressivste, imperialistischste Weltmacht, also China ist jetzt mittlerweile auch eine Weltmacht geworden, dass die USA, unter so eine neue Führung kommen, auf einen Schlag. Ich meine, wir Deutschen, wir könnten nur davon träumen, aber Deutschland ist einfach irrelevant im Vergleich zu den USA. Deutschland ist natürlich höchst relevant für Europa und ohne Deutschland wäre der Ukraine-Krieg nicht entstanden, wäre schon 1999 der Kosovo-Krieg nicht entstanden, aber Trump ist das Best-Case-Szenario, das wir uns erhoffen konnten und damit sollten wir konstruktiv arbeiten.
Also Sie gehen davon aus, dass das, was Trump betreibt, auch im Sinne einer Friedenslösung mit zwischen Russland und der Ukraine wirklich auf ehrlichen Füßen steht?
Ja, ich gehe davon aus, dass es auf grundehrlichen Füßen steht. Warum? Weil ich, und das ist einfach meine persönliche Einschätzung, von Trump sehr viel halte. Ich habe schon 2016, als er im Wahlkampf war, bevor er überhaupt von den Republikanern als Kandidat nominiert wurde, habe ich mir ihn genauer angeschaut, habe Biografien, alte Beiträge über ihn aus seiner Jugendzeit auch als Geschäftsmann und so angeschaut und habe versucht, da so ein bisschen ein Psychogramm zu erstellen und seine Persönlichkeit zu verstehen. Und da ist mir klar geworden, das ist ein Mensch, der ich würde mal sagen, hehreren Zielen getrieben wird und intrinsisch motiviert ist. Und das hat er an verschiedenen Stellen in seinem Leben gezeigt, wo er, ohne dass es ihm jetzt große Vorteile erbracht hätte, viele Menschen das mitbekommen hätten, wirklich gute Dinge getan hat, einfach des Guten wegen. Und ich glaube, dass er wirklich intrinsisch positiv motiviert ist. Klar ist und bleibt der Geschäftsmann und macht für sich und für Amerika Deals. Aber das ist ja alleine auch kein Schaden. Und das ist ja jetzt nicht das Grundproblem. Aber ich glaube, er ist wirklich getrieben von dieser Motivation, sein Land, die USA, zu retten. Und das hat er immerhin auch mal richtig verstanden, dass die USA am Kipppunkt stehen zum Absturz. Das versteht ja hier in Deutschland schon mal kaum jemand im politischen Establishment, dass wir an diesem Punkt stehen. Und er hat eben über eine etablierte Partei diesen Wandel zu Wege gebracht. Hier in Deutschland haben wir einen anderen Weg gewählt. Wir haben eine neue Partei gegründet. Also ich bin anfangs 2004 in die CSU gegangen, weil ich gedacht habe, über den Anspruch eigentlich der christlichen Werte müsste man mit dieser Partei bessere Politik machen können. Habe dann irgendwann für mich die Reißleine gezogen, das war 2011, durch eine sehr enttäuschende Erfahrung, wo ich meine Positionen aufgeben sollte, ohne Not, nur auf politischen Druck hin, im OB-Wahlkampf in Lindau. Da habe ich für mich innerlich gebrochen mit dieser CSU. Aber das war dann auch der richtige Weg, statt in den verkrusteten Parteien versuchen, da irgendwie durchzustoßen und was zu verändern. Und dann wird man doch klein gerieben, eben den Weg zu gehen, eine neue Partei zu gründen und damit Wandel herbeizuführen. Aber Trump, wie gesagt, im etablierten System hat er geschafft, ist ein Riesengewinn für die Weltsituation. Und jetzt ist die Frage, wie nutzen wir diese Situation? Wie klinken wir uns da auch ein? Als Deutschland, für mich jetzt auch als Alternative für Deutschland, ohne jetzt einfach nur Trumps Helferlein sein zu wollen, sondern einfach diesen Ball zu spielen, den er mal nach vorne gebracht hat.
Ja, ja. Und wie geht es denn aus Ihrer Sicht nun weiter? Denn diese gesamte Konfliktsituation in der Ukraine, die hat sich ja nun schleichend aufgebaut, wie wir wissen, über EU und NATO-Ostexpansion und so weiter und so weiter. Also es ist ja ein systematisch schleichend und mit großer Intensität und großem Willen vorangetriebene Konfrontation mit Russland. Und welche Aussichten sehen Sie, dass wir da rauskommen?
Ja, also ich denke, wir sollten uns wirklich vor Augen führen, dass der Hintergrund historisch gesehen noch viel weiter zurückreicht als nur die 90er Jahre, wo man sich die deutsche Wiedervereinigung erschlichen hat mit dem Versprechen, die NATO nicht gen Osten zu erweitern. Das ist ja auf Video aufgezeichnet, findet man auch noch auf YouTube. James Baker, der damalige Außenminister der USA, der gesagt hat, not an inch solle sich die NATO gen Osten erweitern. Genscher hat sich sogar dazu verstiegen zu sagen, dass quasi die NATO sich nicht einmal dann auf das Gebiet der ehemaligen DDR ausweitet.
Ja. Und Herr Wadepool kann sich da gar nicht dran erinnern. Ne? Herr Wadepool kann sich da gar nicht dran erinnern. Leiden die alle unter Gedächtnisschwäche oder ist das Bösartigkeit?
Naja, es ist natürlich ungewöhnlich, dass so eine wichtige Bedingung für die Wiedervereinigung nicht in einem Vertrag festgehalten wurde.
Ja, genau.
Und da fragen sich natürlich viele, was ist damals eigentlich abgelaufen? Denn Gorbatschow war ja letztendlich der Staatschef einer der größten Mächte der Welt, des großen Gegenspielers der USA. Die hatten in ihrem Außenministerium sicherlich einen ganzen Heerstab von Juristen und Völkerrechtlern, die ihm genau hätten sagen können, wie man sowas vertraglich festzurrt, damit man nicht am Ende dann irgendwie über den Tisch gezogen wird. Warum das nicht geschehen ist, dass man sich da nicht vertraglich geeinigt hat. Klar, die Sowjetunion war in einer Position der Schwäche, die hat auch Geld gebraucht. Und aber trotzdem, das ist für mich die große Frage. Und Gorbatschow könnte eventuell bestechlich gewesen sein und könnte das verhindert haben, dass es vertraglich festgelegt wurde. Und das wird halt jetzt einfach weitlichst ausgenutzt und immer darauf verwiesen, ja, jeder Staat hat doch einfach gemäß Völkerrecht das Recht auf Selbstbestimmung und auch der eigenen Wahl des Sicherheits- oder Verteidigungsbündnisses. Und da sage ich, ja, im Prinzip ist es komplett richtig. Die Frage ist nur, warum sollte die NATO sich auf immer mehr Regionen ausweiten wollen und auch Staaten ausweiten wollen, für die man ja dann die Bündnisverpflichtung auch im Ernstfall erbringen muss. und die einem Konflikte ins Verteidigungsbündnis holen. Also wollen wir Krieg haben durch NATO-Erweiterung oder wollen wir die, die sich zusammengeschlossen hatten, einfach nur verteidigen im Sinne der Friedenswahrung? Und das ist genau der Punkt. Das ist einfach ein imperialistisches Bündnis geworden. Die NATO ist froh um jeden, der beitreten will und nimmt ihn gerne auf und versteht nicht auf lange Sicht, dass man sich dadurch komplett überdehnt und dass man sich immer mehr Konflikte ins Haus holt, die man dann auch nicht mehr kontrollieren kann und wodurch dann einfach der Ruf der gesamten NATO als stabiles Sicherheitsbündnis zerbricht und dann ist gar nichts gewonnen für die NATO. Dann ist sie nämlich am Ende irgendwann obsolet und unglaubwürdig. Und genau das findet ja jetzt schon statt im Ukraine-Krieg, denn das ist ein NATO-Stellvertreterkrieg gegen Russland. Man missbraucht die Ukraine mit ihren Soldaten und auch mit ihrer Identität als Counterpart Russlands, die ja auch lange gehegt, gepflegt und gezüchtet wurde, auch mit US-Hilfszahlungen, wie Victoria Nuland ja schon gesagt hatte, vor 2014 $5 Milliarden wurden da reingesteckt. Man hat die Ukraine einfach missbraucht und ihr Blut dient den NATO-Expansionszwecken und dient den letztendlich auch Zwecken der Interessenten, die hinter der NATO stehen, die ihr Ordnungsmodell eben global ausweiten wollten. Und das geht gehörig schief momentan. Und ich hoffe, dass jetzt dadurch ein Fenster entsteht, wo wir neue Bündnisse schmieden können, die für das 21. Jahrhundert besser taugen, als es die NATO tut.
Ja gut, Rainer Rotfuß, nur wenn jetzt die NATO sich überdehnt, scheint ja im Augenblick eine Situation einzutreten oder eingetreten zu sein, in dem die neuen Möchtegern-Imperialisten aus dem EU-Bereich dazu übergehen, also die Deutschen insbesondere im Verbund mit Frankreich und England, nun diese Rolle übernehmen zu wollen, die Trump offenbar gar nicht mehr spielen möchte. Und da stellt sich dann die Frage, wie krank ist eigentlich diese Art des Denkens? Denn wir sind jetzt im 18. Sanktionspaket und die möchten ja immer noch gerne weiter. Also diese Beschädigung nach innen nimmt dieses politische Establishment billigend in Kauf. Also die Ruinierung der eigenen Länder in Kauf, um Russland maximal zu schädigen. Was ist das überhaupt für eine Denkweise? Können Sie sich da noch reindenken?
Ja, das ist sicherlich durch verschiedene Motivationen getrieben. Die eine ist die globalistischen Kräfte im Hintergrund, man kann es Deep State, Schattenstaat nennen, wobei Staat ist da eigentlich der falsche Begriff. Es sind ja einfach Lobby-Netzwerke. Die haben natürlich jetzt nicht die Flinte ins Korn geworfen, nachdem Trump in den USA gewonnen hat, sondern die sagen, okay, wo sind unsere anderen Arme, unsere Instrumente, mit denen wir unsere Ziele erreichen können? Und da bietet sich natürlich als erstes Brüssel an, die EU. Und das läuft jetzt aktuell ab. Und das war für mich auch von vornherein klar, wenn Trump gewinnt, dann wird die EU zum Hotspot dieser globalistischen Umtriebe, die natürlich dann auch in Richtung Totalitarismus gehen, Überwachungsstaat, wokistische Steuerung des Denkens, der gesamten Politik.
Zensur.
Das wird sich jetzt hier fokussieren.
Ja.
Aber das ist nur ein Teil der Geschichte. Es gibt sicherlich auch andere Hintergründe und darüber kann man nur spekulieren, aber die Frage ist natürlich, diese endlose Verschuldungsorgie des Westens, die wird ja irgendwann mit einem Crash enden.
Muss, ja.
Muss, ist ganz klar, weil warum sollte uns die restliche Welt den Gefallen tun, uns zu erlauben, bei sinkender globaler wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit uns ständig weiter zu überschulden? Irgendwann ist die Glaubwürdigkeit einfach des Finanzsystems des Westens dahin. Das steht an und keiner weiß, wann das kommt. Bei den USA hat man sich entschieden, wir gehen den Weg, dass wir unsere eigene Volkswirtschaft restabilisieren. Make America Great Again. Deswegen wohl auch zu einem Teil die Zollpolitik, dass Trump sagt, okay, wer bei uns in unserem großen Markt verkaufen will, der soll entweder einen Haufen Zölle abdrücken und damit kann ich dann die Einkommensteuer senken für die Arbeiter im Land. Oder die Firmen, die in unseren Markt verkaufen wollen, sollen bitteschön einfach Werke aufmachen in unserem Markt und dort produzieren und die Leute anstellen, die ihre Produkte kaufen sollen. Ja. Das ist eine Methode, wie man das System restabilisieren kann. Aber die EU ist da eben einen anderen Weg gegangen und versucht weiterhin expansionistische Art und Weise, wie es vorher der kollektive Wertewesten getan hatte, ihre Interessen durchzusetzen. Es könnte aber auch sein, und auch das muss Spekulation bleiben, aber Spekulationen sind ganz, ganz wichtig bei der Geopolitikanalyse, weil man sich dann eben auf verschiedene Szenarien schon vorher einstellen kann, dass ein Crash bevorsteht und ein Schuldiger gebraucht wird, dem das Ganze angelastet werden kann für das Volk da draußen über die Medien. Und das könnte eben Russland sein. Das heißt, bevor irgendwo die Finanzmärkte final crashen und alles den Bach runtergeht und man den Millionen da draußen sagen muss, es gibt jetzt halt einfach keine Rente mehr in dem Maße, wie ihr es bräuchtet, um überleben zu können. Es gibt jetzt halt keine Sozialhilfe, kein Bürgergeld mehr. Wir können halt jetzt nicht mehr die 10 Millionen Zugewanderten, von denen gut die Hälfte noch nicht richtig im Arbeitsmarkt ist und Netto-Steuerzahler ist. Wir können euch nicht mehr durchfüttern. Also diese Veränderungen, die müssten letztendlich dann abgewälzt werden von der Verantwortung her auf einen äußeren Feind. Und Putin ist schuld, ist ein bewährter Spruch. Das würde dann auch da ziehen. Von daher ist die große Gefahr, dass eben aufgrund der drohenden Destabilisierung unseres eigenen Systems hier, des Euro und innerhalb der EU, ein Schuldiger von außen gebraucht wird. Und das könnte Putin sein. Und den Trigger könnte man über den Ukraine-Krieg zu Wege bringen.
Ja.
Und das ist natürlich eine große Gefahr. Denn
das ist eine sehr große Gefahr. Aber die
andere ist total irrational. Das erklärt auch die Irrationalität, mit der diese Staatenlenker, diese Regierungschefs aktuell agieren, weil sie ja mit jedem Sanktionspaket sich selber weiter
ins Knie schneiden
und denken, es schadet dann Russland.
Aber ich meine, es könnte doch auch so sein, jedenfalls, wenn ich da die kritische Literatur zur Grundlage mache, dass der nach der Corona-Operation und dem nahtlosen Übergang quasi in diese verschärfte Konfliktformation mit der Ukraine dann bei einem möglichen Finanzcrash dann das große Ziel der absoluten und totalen Schockstrategie erreicht wäre, um das eigentliche Ziel der Globalisten zu erreichen, nämlich eine Art Weltregierung zu etablieren auf der Grundlage eines absolut totalitären und, ja, ich möchte schon fast sagen, faschistoiden Systems, was dann von oben etabliert wird, um alles das zu erreichen, was jetzt noch so ein bisschen mit Friktionen verläuft, der Umstellung auf die digitale Identität, die neue Währung, die sie sich da überlegen und so weiter, die völlige Kontrolle, die sie dann als Rechtfertigung einbringen und so weiter. Also das könnte ja sein. Also tatsächlich der diesen Totalcrash dann als die große Chance zu nehmen, den totalen Staat zu errichten. Wie sehen Sie das?
Genau, das war der Plan nach meiner Analyse, mit der die Covid-Pandemie eingeleitet wurde. Ich habe Ende April 2020 das schon in Homeoffice bei Robert Stein gesagt. Ich habe gesagt, diese Pandemie, die dient jetzt nicht mehr nur offensichtlich dem Verkauf von irgendwelchen Impfstoffen und danach ist sie wieder vergessen, so wie bei Vogelgrippe und Schweinegrippe. Das hatte ich damals auch schon kritisch begleitet, sondern jetzt geht es darum, ein globales Regime aufzustellen, Und wenn es nur testweise und im Bereich Gesundheit mal ist, aber man hat letztendlich den stärksten Hebel, den man überhaupt nutzen kann, die Angst des Bürgers vor Erkrankung, vor Tod, hat man wunderbar ausgenutzt, ja auch strategisch den Menschen Angst und Panik gemacht, global, und hat sie damit hineinlaviert in ein System, wo die Menschen sich gewöhnt haben an totalitäre Steuerung und Kontrolle. Jetzt ist es nur so, in der Zwischenzeit hat eben einer der großen Treiber dieses Spiels die Kommandozentrale verlassen, und das sind die USA, und haben sich gegen diese Entwicklungen gestellt. Und das ist natürlich eine große Veränderung. Deswegen kann sich jetzt realistisch gar nicht mehr darum handeln, dass die EU mit ihrem Aufbäumen auch gegen Trump noch diese globale Steuerung anstreben kann. Das sind jetzt nur noch verzweifelte Versuche, die aber keine reelle Chance mehr auf globalen Rollout mehr haben. Denn es ist klar, die treibenden Kräfte, die sind schon damit überfordert, ihr eigenes Boot leer zu schöpfen, was so leckgeschlagen ist. Die können nicht auch noch jetzt die ganze Welt erobern mit diesem leckgeschlagenen Boot. Und deswegen denke ich, ist jetzt so ein bisschen Überlebenspanikmodus angesagt. Und da wird es nicht rationaler, sondern eher irrationaler und unkalkulierbarer, was dann auch ja die Stellung gegenüber Russland angeht. Deswegen werden turbulente Zeiten werden, und wir müssen da auf jeden Fall als Bürger auch ganz klar Flagge zeigen, dass wir gegen solche panikartigen, kopflosen Manöver, also wo das Huhn quasi ohne Kopf noch über den Hof rennt, dass wir das nicht mittragen, dass wir das entlarven, dass wir uns dagegen stellen. Also wenn es irgendwo eine Demo gibt, die sich gegen diese Kriegseskalation wendet, dann ist es wirklich jedermanns Pflicht, da hinzugehen jetzt. Und das ist nicht so sichtbar, die Bedrohung, wie damals, wo die Impfpflicht im Raum stand, wo dann 3 Millionen Menschen gleichzeitig montagabends auf die Straße gegangen sind, weil diese Gefahr eben, wenn, dann überraschend zuschlägt. Aber dann ist es zu spät. Also deswegen jetzt klar machen, im Inland gegenüber der eigenen Regierung, wir unterstützen euch nicht und wir fordern euch, Frieden zu wahren. Wir fordern euch, auf einen konstruktiven Kurs einzuschwenken mit Russland und auch mit den USA. Aber auch international klar zu machen, gegenüber zum Beispiel Russland, dass in Deutschland viele Menschen anders denken und sich endlich eine andere Zukunft wünschen.
Ja. Rainer Rothfuss, ist Ihre Position denn allgemeingut innerhalb der AfD, oder wie sehen Sie jetzt generell diese Gemengelage? Wie verlaufen gibt es innerparteiliche Auseinandersetzungen? Wie verlaufen die in diesen Fragen? Anders gefragt, wie steht es um die innerparteilichen Differenzen der AfD zur Außen- und Kriegspolitik? Denn es gibt ja auch so ein paar Leute innerhalb ihres eigenen Beritts, die sehen das nicht so wie Sie. Wie ist da die Kräfteformation?
Ja, also meine Positionierung ist Mainstream-kompatibel mit der AfD insgesamt. Das würde ich mal ganz klar sagen. Also das heißt, auf Parteitagen, jetzt egal ob Mitgliederparteitage bei uns in Bayern, ich bin ja der erste stellvertretende Landesvorsitzender, oder Delegiertenparteitage auf Bundesebene, diese Positionierung, die ich gerade vorgetragen habe, die würde definitiv überwältigende Mehrheiten bekommen.
Aber es gibt ein paar Querschläger bei Ihnen, ne?
Jetzt natürlich zu bedenken. So ist es, genau. Das ist aber auch der richtige Begriff. Es gibt Querschläger. Und man muss natürlich auch immer bedenken, Deutschland ist viel zu wichtig für die weitere Entwicklung der EU, Europas, der Welt, als dass es den Kräften, die versuchen, über die Politik ihre Interessen durchzusetzen, egal sein könnte, wer in dieser zeitweise jetzt schon größten Partei nach Umfragewerten das Sagen hat und in welche Richtung es geht. Also das heißt, ganz klar haben wir sehr viele Leute auch schon in unseren Reihen, die werden von außen angetriggert oder wurden von außen vielleicht sogar installiert. Davon ist auszugehen, und da spreche ich jetzt gar nicht mal vom doch etwas unbeholfenen Bundesamt für Verfassungsschutz, sondern tatsächlich von den Kräften, die im Hintergrund steuern. Das ist ja keine Behörde, das ist ja, wie wir es genannt hatten, der Deep State, das sind die Interessennetzwerke, die Lobbynetzwerke, die ihre Interessen durchbringen wollen. Und natürlich versuchen die innerhalb der AfD auch eben ihre Leute zu finden, die ihre Interessen vertreten, oder schicken sie rein, bauen sie auf und versuchen da mitzusteuern. Das ist ganz klar, da darf man nicht enttäuscht sein, das ist einfach eine realistische Sicht der Dinge. Das heißt aber nicht, dass die AfD da irgendwie in Gefahr ist. Wir sind stabil auf diesem Kurs. Und Alice Weidel, muss man auch ganz klar sagen, sie hat jetzt natürlich, zumindest nach außen sichtbar, sehr viele enge Verbindungen mit den USA gepflegt, über Elon Musk. Und sie hat da Verbindungen, wo sie auch anrufen kann und Alarm schlagen kann, wenn wir bedroht werden vom Bundesamt für Verfassungsschutz und von anderen Stellen, die sich dafür stark machen, dass wir sogar verboten werden. Das heißt, dass die Demokratie abgeschafft wird. Ganz einfach, so muss man das sagen. Denn wenn die einzige wirkliche, reale Alternative und Opposition abgeschafft werden soll, verboten werden soll, dann ist die Demokratie auch nichts mehr wert.
Dann ist die Diktatur ausgerufen.
Genau, ist ganz einfach so. Auch wenn es der Bürger vielleicht nicht spürt, weil für ihn läuft alles weiter, da ist halt einfach nur noch keine AfD mehr auf dem Wahlzettel ankreuzbar. Aber deswegen gibt es bei ihm auch nicht gleich Hausdurchsuchungen oder sonst was. Der Polizeistaat entsteht dann nicht sofort, sondern alles läuft dann so ganz schick ab, und in der Tagesschau wird unter schönster Beleuchtung dann dargestellt und dem Bürger erklärt, warum das so sein musste. Klar, aber es wäre letztendlich keine Demokratie mehr. Aber wie gesagt, Alice Weidel hat da einen guten Draht in die USA entwickelt. Warum? Weil die USA verstanden haben, dass die AfD ihr einziger Partner wäre in Deutschland, wo unter der Prämisse einer patriotischen Regierungsführung überhaupt wieder deutsch-amerikanische Beziehungen entstehen könnten. Denn die anderen Parteien, die hassen ja Donald Trump. Warum nennt ein Steinmeier Donald Trump Hassprediger? Das ist einfach unfassbar. Und das sehen die natürlich, das analysieren die und sehen, okay, die AfD wächst, kriegt immer mehr Zuspruch und steht für einen pragmatischen Kurs, für einen patriotischen Kurs, genauso wie wir auch. Das wäre unser natürlicher Partner. Also kamen die auf uns zu, und so ergaben sich die guten Beziehungen zwischen Alice Weidel und dem Trump-Team. Und trotzdem ist es so, Alice Weidel wird auch in China gefeiert, weil sie eben 5 bis 6 Jahre dort gelebt hat, dort ihre Doktorarbeit geschrieben hat über das chinesische Rentensystem, in der Bank of China auch teilweise eingebunden war. Sie spricht wohl, ich weiß es nicht, habe sie noch nicht gehört, aber fließend Mandarin, also in China wird sie gefeiert, dass eben so eine prominente Politikerin in Deutschland eben mit China auch enge Verbindungen hat, China zumindest versteht. Und Alice Weidel war ja auch schon 2021 in Moskau und wurde da sehr hochrangig empfangen. Der Außenminister Lavrov musste leider kurzfristig weg, aber sie hat dann sogar noch höherrangige Kontakte gemacht mit engsten Putin-Beratern. Das heißt, auch da hat sie die Fühler ausgestreckt und versteht, dass ein gutes Verhältnis zwischen Deutschland und Russland einfach im ureigensten deutschen Interesse ist, zur Stabilisierung der Energieversorgung, als letztendlich Produktionsstandorte für deutsche Unternehmen, als Absatzmarkt, als Bezugsquelle von Rohstoffen. Russland ist ja mit ungefähr dreifachem Abstand zum zweitrohstoffreichsten Land der Erde vorne dran. Ja. Deswegen haben die Russen auch so viele Feinde, weil sie eben sagen, Moment, diese Rohstoffe gehören uns, die entwickeln wir. Ihr handelt hier mit einem souveränen Staat, und wir bequemen uns nicht einfach dazu, euch jetzt hier und Tür zu öffnen, wie es noch unter Jelzin stattgefunden hatte, wo die Mineralölkonzerne zum Beispiel fast nach Belieben das Land ausbeuten konnten. Und von daher sehen wir auch die Führungsspitze der AfD aktuell ist definitiv multipolar erfahren, multipolar aufgestellt. Und das dient dem Selbstschutz auch ein Stück weit, dass wir momentan stärker auf transatlantischem Kurs nach außen zumindest sichtbar fahren, weil wir daher auch unsere Lebensversicherung bekommen. Wenn Putin das kritisiert, wie mit der AfD verfahren wird, und wenn er sagt, ich erkenne bei der AfD keinerlei nationalsozialistische Tendenzen, dann interessiert es hier einfach niemanden in Deutschland. Er hat da keinen Einfluss. Wer aber doch Einfluss hat, obwohl er verhasst ist, ist Trump und ist Tulsi Gabbard, ist Tom Cotton, der gesagt hat, keine Weitergabe mehr von Geheimdienstinformationen bezüglich AfD an die deutschen Dienste, weil hier eine verkappte Tyrannei existiert. Das wird noch gehört. Merz ist heute in den USA und der wird schon auch gewisse Ansagen kriegen. Er hatte zum Beispiel auch nur 20 Minuten Gesprächszeit bei J.D. Vance bekommen, bei der Münchner Security Conference. Und Alice Weidel hatte eine halbe Stunde mit J.D. Vance, also auch da die Gewichtung. Und das ist für uns jetzt gerade eine ganz, ganz wichtige Phase. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie transatlantische Knechtschaft fortsetzen wollen, sondern wir stehen einfach, das ist unsere DNA. Wir wollen souveräne Politik machen für Deutschland, für deutsche Interessen. Deutsche Interessen sind die Interessen eben der Bürger, der kleineren Unternehmen auch, nicht der transnationalen Riesen, die überall ihre Karten im Spiel haben.
Also die große Sorge, die möglicherweise manche AfD-Wähler auch umtreiben könnte, dass auf absehbare Zeit auch im Rahmen des deutschen innerpolitischen Ringens die Partei AfD also auf diese Spur des Kriegskartells einschwenkt, diese Sorge besteht aus Ihrer Sicht nicht.
Ausgeschlossen. Das ist wirklich ausgeschlossen. Also selbst solche Querschläger jetzt, wie sie von Rüdiger Lukassen kamen, unser verteidigungspolitischer Sprecher, wo er in der Jungen Freiheit philosophiert hat über die Notwendigkeit der deutschen Bombe, also dass wir uns nuklear bewaffnen, das ist einfach nur der Tatsache geschuldet, dass man hier in der AfD relativ viel Freiheit hat und dass auch er einfach mal da seinen Schuss setzen darf und er würde danach nicht gleich abgestraft. Aber das hat auch andere Verteidigungspolitiker, mit denen ich gesprochen habe und die verantwortlich auch die Außen- und Sicherheitspolitik-Leitlinien mitbestimmen, die haben mir gesagt, sie wundern sich, dass der nicht zurückgepfiffen wurde. Ja, da mag manchmal ein bisschen ein chaotisches Bild entstehen oder auch wenn Rainer Kraft zum Beispiel da den Ukrainern gratuliert, dass sie eben Russland so empfindlich getroffen haben, weil das ja die Bedrohung, den Bedrohungsdruck von Deutschland wegnehmen würde angesichts von Drohungen, das Tauruswerk MBDA in Schrobenhausen zu treffen. Das sind, also da schütteln wir alle den Kopf. Ich habe da also von niemandem gehört innerhalb der AfD, auch innerhalb der Fraktion, dass es jemand gut geheißen hätte. Da gab es einen Riesenaufruhr. Und trotzdem, es ist so, man sagt einfach, was soll's, irrelevant. Es war halt einfach ein Post. Und dann wird da auch nicht irgendwie eine große Disziplinierungskampagne angefangen. Er ist schon, obwohl er Landesgruppensprecher gewesen war in der letzten Wahlperiode, nur noch per Zufall überhaupt eingezogen in den Bundestag auf Listenplatz 21 und er war davor der Landesgruppensprecher gewesen. Also das heißt, schon davor, dass er nicht der Linie der Fraktion gefolgt ist und doch erschienen ist im Parlament, als Zelensky dort aufgetreten ist und Standing Ovations gezollt hat, er ist dann gerade noch eingezogen, die drei anderen sind nicht mehr eingezogen. Gut, der eine altershalber, der wollte auch nicht mehr. Aber das ist eine Person, der ist einfach im Kalten Krieg sozialisiert worden. Das Denken ist da kaum noch zu verändern bei manchen Menschen ab über 80. Aber ansonsten standen wir als Fraktion geschlossen hinter der Linie. Wir gehen nicht ins Parlament, wenn Zelensky da ist und zollen ihm nicht Standing Ovations. Und Rainer Kraft ist abgestraft worden auf Listenplatz 21, wäre normalerweise gar nicht mehr reingekommen, war nicht zu erwarten. Und jetzt sagt man auch, okay, lass ihn laufen, er ist kein Außenpolitiker, er darf natürlich posten, was er will, er ist ein frei gewählter Abgeordneter. Aber unsere Linie ist klar, wir wollen Frieden, wir wollen zwar eine starke Bundeswehr, die einfach funktionsfähig ist, aber wir wollen keinen Kriegspfad beschreiten und wir wollen auch wirklich klipp und klar diese Linie, dafür stehe ich auch und werbe auch immer in Diskussionen, wo wir die außen- und sicherheitspolitischen Leitlinien festlegen. Wir wollen dafür eintreten, dass Diplomatie unsere Verteidigungsausgaben begrenzt und sogar vielleicht wieder senken lässt. Denn Diplomatie reduziert Sicherheitsinteressen und diese muss ich dann eben entsprechend weniger mit einer stehenden Armee absichern. Das muss unser Motto sein, denn wir als AfD stehen ja dafür, dass wir den Steuerzahler auch entlasten und dass wir statt Rüstungsausgaben dann wieder in Bildung investieren und in produktive Ausgaben. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt und da gibt's oft noch gewisse Differenzen, weil manche Leute eben in der Bundeswehr sozialisiert wurden, in unserer Fraktion, in unserer Partei und einfach per se für Rüstungsausgaben sind. Aber das ist letztendlich in einer Güterabwägung immer hinten anzustellen. Wir wollen Sicherheit, wir wollen Frieden als Grundlage für die Entwicklung unseres Landes. Aber es kann kein Selbstzweck sein, die Rüstungsausgaben zu steigern.
Rainer Rothfuss, noch eine weitere Frage an Sie. Wie steht eigentlich die AfD zur NATO? Denn diese ganze Konfliktformation, die wir ja haben, die ist ja sehr alt und ist auch zurückzuführen eben auf genau die Kräfte, die zu beklagen sind. Also welche Position nimmt die AfD ein, wenn sie denn in Regierungsverantwortung käme, um in der NATO zu bleiben oder aus der NATO rauszugehen? Genau dieselbe Frage stellt sich natürlich vor dem Hintergrund dieser transatlantischen Kriegstreiber in der EU. Wie steht die AfD zur NATO und zur EU?
Ja. Also bei der EU ist unsere Position bislang die letzten Jahre gewesen Dexit. Wir wollen raus aus der EU, weil wir sehen, dass es keinerlei Reforminteresse gibt einer konstruktiven Art innerhalb der EU, um unsere Interessen in gewissen Dingen auch souveräner gestalten zu können, zu berücksichtigen. Also zum Beispiel die EU-Sanktionen gegen Russland. Die muss ja jeder einfach schlucken. Wenn einer sich dagegen stellt, wie Ungarn, dann wird er so lange bearbeitet, bestraft und plattgebügelt, bis er klein beigibt. Und da sagen wir, so ein System, das taugt uns nicht. Unterschiedliche Staaten haben einfach ganz unterschiedliche außenpolitische Interessen. Das geht nicht, dass man das zentralisiert. Jetzt ist es aber so, dass mittlerweile Kräfte, angeführt von Viktor Orban, in die Richtung tendieren, dass sie sagen, lasst uns doch einfach die EU von innen übernehmen. Wenn wir genügend Regierungen haben in den verschiedenen Mitgliedstaaten, dann stellen wir einfach die Mehrheiten im Rat der Europäischen Union und bestimmen den Kurs der EU neu und bestimmen ihn dann so, dass es ein Europa der Vaterländer wird. Und genau das steht bei uns eigentlich ja auch im Programm drin, denn wir wollen ja nicht nur aus der EU raus, sondern wir wollen ja ein neues Modell schaffen, das sich einfach auf die Kernaufgaben konzentriert und nicht zu so einer Art sozialistischen Überbau wird, der dann die Individualität der Völker platt bügelt. Und damit könnten wir natürlich auch mitgehen. Von daher prophezeie ich jetzt mal, dass wir als AfD uns auch programmatisch in diese Richtung entwickeln könnten. Wir sind zwar eine andere Parteienfamilie im EU-Parlament. Wir haben ja also Europe for Patriots and Europe of Sovereign Nations und wir sind eben ESN. Als kleine Fraktion, die letztendlich viele kleine Parteien noch eingesammelt hat, die wir anführen. Und Europe for Patriots wird ja von Ungarn angeführt, auch von der FPÖ, auch von Rassemblement National etc. Und noch vor einem Jahr, eineinhalb Jahren, bestand der Druck, uns da nicht mit aufzunehmen. Da waren wir noch die Outcasts auf Betreiben, auch von Marine Le Pen, die da eigene Interessen im Spiel hatte. Aber mittlerweile hat sich das alles relativiert. Und Alice Weidel war ja auch eingeladen bei CPAC Hungary, also die Conservative Political Action Conference, der Ableger aus den USA, dort 1973 gegründet, in Europa 2022 in Ungarn. Jetzt gibt es auch schon in Polen, es gibt es auch schon in Argentinien. Und da wurden wir jetzt komplett integriert. Und diese Grenzen der Parteien, Familien, der Fraktionen im EU-Parlament hat keine Rolle mehr gespielt. Von daher spüre ich schon so einen Trend, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen werden als Europäer, die EU von innen her quasi tatsächlich einzunehmen und dann so umzuwandeln, dass eben die Völker trotzdem noch ihre Luft zum Atmen haben, um selbst zu bestimmen, damit es so eine zentrale Steuerung zum Beispiel auch wie in Corona-Zeiten und so nicht mehr geben kann. Bei der NATO, da ist es Folgende zu erwähnen. Ich nehme jetzt einfach mal unser Bundestagswahlprogramm von 2025, Zeit für Deutschland. Und da haben wir genau reinformuliert, bis zum Aufbau eines unabhängigen und handlungsfähigen europäischen Militärbündnisses bleiben die Mitgliedschaft in der NATO sowie in der OSZE unsere Sicherheitsstrategie. Etwas abgekürzt am Ende. Und das zeigt jetzt aber schon, wir haben eigentlich die Vision, wir brauchen fürs 21. Jahrhundert ein neues Sicherheitsbündnis. In der NATO verbleiben wir, solange es nichts Besseres gibt, sagen wir es mal so. Aber unsere Vision ist schon, dass wir uns europäisch verständigen müssen, aufstellen müssen. Da gibt es aber jetzt dann seitens der EU, der aktuell herrschenden EU, natürlich auch schon Projekte, Europäische Verteidigungsunion, dann die EU-Armee als das Worst-Case-Szenario. Solche Sachen lehnen wir natürlich ganz klar ab.
Aber also einen Ausstieg aus der NATO fordern Sie nicht?
Nee, da gibt es verschiedene Gründe, warum das kompletter Quatsch wäre.
Ja.
Sage ich mal ganz deutlich, obwohl ich ein geharnischter NATO-Kritiker bin, genauso wie Willy Wimmer zum Beispiel, der ja einfach gesagt hat, dass die NATO vom Verteidigungsbündnis zur Angriffsmaschinerie geworden ist.
Genau.
Ich meine, das lässt sich einfach nicht bestreiten. Das
aber
weiß
wie kann man
auch
dann
jeder
da noch
von unseren Hardlinern in der AfD. Also ja, jeder von den NATO-Freunden weiß das auch. Das taugt uns nicht mehr. Aber wenn wir jetzt sagen würden, programmatisch, wir steigen aus der NATO aus, das ist gefährlich. Charles de Gaulle ist ja aus dem militärischen Arm der NATO ausgestiegen eine Zeit lang. Und es gab 3 Mordanschläge auf ihn. Was für ein Zufall. Trump ist auch eine richtige Gefahr für dieses herrschende System, das globalistische System. Auf ihn gab es auch Mordanschläge. Und das ist gefährlich. Deswegen ist es manchmal weiser, einfach abzuwarten, bis sich die Probleme von selber erledigen. Und das passiert gerade. Wer glaubt noch richtig an die NATO? Also innerhalb der NATO-Staaten, okay, vielleicht noch die meisten. Weltweit gesehen, hat die NATO wirklich eine gute Performance gemacht im Ukraine-Krieg? Nee, sind wir uns sicherlich alle einig. Okay, Trump fordert jetzt 5% des nationalen Volkswirtschaften jeweils für Verteidigungsausgaben. Das wäre dann teilweise die Hälfte der Haushaltsausgaben bei uns zum Beispiel im Bund, 230 Milliarden. Völlig irre. Also wirklich völlig irre. Auch wenn man sagt, ja nur 3,5% gehen ja dann wirklich in Rüstungsausgaben, wie es jetzt Wadefuhl sagt, und 1,5% sollen dann in Richtung Infrastrukturausbau gehen für Verteidigung. Aber ich meine, was bringen dem Bürger irgendwelche für Panzernutzung ertüchtigte Brücken? Wir brauchen Infrastrukturausbau, damit unsere Wirtschaft florieren kann, damit auch wieder Steuereinnahmen daraus entstehen, dass sich unser Haushalt dann auch wieder und die Verschuldung sich irgendwie dann auch tragen lässt. Aber Ich glaube, dass die NATO wirklich, also vor allem durch die Bewegung Trumps weg vom NATO-Mainstream, eigentlich vor dem Zerfall steht. Und durch die Niederlage, die sie auf Raten in der Ukraine kassieren, also wird die NATO einfach einen Bedeutungsverlust erleben, bis hin zu irgendeinem Ausscheren dann von einzelnen Mitgliedern und dann Entstehung neuer Bündnisse. Und genau das ist der Punkt, wo wir jetzt natürlich schon neue Entwürfe brauchen. Und da habe ich erst kürzlich bei einer Sitzung der Bundesprogrammkommission unserer Partei, wo genau diese Leitlinien für Außen- und Sicherheits- und Verteidigungspolitik mal durchdiskutiert werden sollten, habe ich die Position eingebracht, dass wir anstelle der NATO jetzt schon neue Bündnisse denken sollten. Und die beziehen sich für mich eben nicht auf ein eigenständiges europäisches Verteidigungsbündnis allein, sondern die beziehen sich darauf, dass wir als Zielsetzung die multipolare Welt abbilden sollten in unserem Sicherheits- und Verteidigungsbündnis, die wir aktuell schon als Realität entstehen sehen. Und das bedeutet, wir sollten entsprechend auch der Vorlage, die Trump schon gemacht hat, eigentlich einsteigen in einen nordhemisphärischen Sicherheitsdialog. Gezeigt hat es Trump ansatzweise dadurch, dass er Xi Jinping angerufen hat und gesagt hat, du sprech doch mal mit Putin, dass wir da weiterkommen in der Lösung des Ukraine-Kriegs. Und genau das ist der Mechanismus, den wir brauchen. Dass wir die vier großen Player, eigentlich fünf, der nördlichen Hemisphäre, der Nordhalbkugel, die den gesamten Globus dominieren, zusammenbringen in einen Dialogmechanismus über Frieden, Stabilität, Abrüstung zusammenbringen. Das wären die USA. Das wäre dann ein Europa, was sich untereinander über solche großen Leitlinien einigt. Und da dürfen nicht die klitzekleinen Balten hier den Kurs bestimmen, sondern das muss dann auch Deutschland tun, als die größte Industriemacht Europas, die alles finanziert. In Partnerschaft natürlich mit den anderen Ländern, die auch auf einem konstruktiven Kurs sind und nicht auf einem globalistischen Kurs sind. Dann als nächster Block haben wir Russland als die größte Atommacht und das größte globale Rohstoffdepot. Und dann Nummer vier wäre natürlich China als die größte globale Produktionsmacht. Und an fünfter Stelle könnte man noch Indien hinzuziehen als die größte Bevölkerung der Welt, das Land mit der größten Bevölkerung der Welt und zukünftig irgendwann in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts wahrscheinlich auch die größte Wirtschaftsmacht der Welt. Und dann hätten wir die Möglichkeit, dass wir frühzeitig irgendwelche Spannungen, Interessenskonflikte erkennen, über Dialogmechanismen die beilegen können, uns einigen können und dann auch kollektiv die Rüstungsausgaben absenken können, die ja letztendlich darauf ziehen, dass wir mit großen nationalen Armeen in Konflikt treten können. Wir können dann diese großen Risiken absenken und wir werden es nicht erleben, dass Brasilien oder Südafrika oder Australien von der Südhalbkugel auf einmal als große Sicherheitsbedrohung dann den Norden überfällt mit einer nationalen Armee. Das läuft anders ab. Die Sicherheitsbedrohung aus dem globalen Süden ist eher dadurch gegeben, dass diese Länder oft vernachlässigt werden, exorbitantes Bevölkerungswachstum haben und dann natürlich überdruckventilmäßig Bevölkerungsmassen in den Norden migrieren, vor allem nach Europa, weil es da eben geografisch am leichtesten möglich ist, die Grenzen am wenigsten geschützt sind und dann dadurch die Sicherheitssituation im Land sich verschlechtert. Das hat ja auch J.D. Vance in München gesagt, nicht Russland ist die Bedrohung für Europa, sondern die offene Grenzpolitik der vergangenen Jahre und Jahrzehnte und die Bedrohung der Demokratie von innen. Und genau das müsste eigentlich die Marschrichtung sein. Und da hätten wir jetzt schon mal so eine Marschrichtung, wo ich sage, wir müssen gar nicht aus der NATO austreten, die wird irgendwann zerfallen, obsolet werden. Wir steigen einfach mit ein, mit Trump und Putin und Xi Jinping, in einen nordhemisphärischen Dialogmechanismus. Und Allen voran hat ja schon Viktor Orban diesen Schritt gemacht. Als er Ratspräsident geworden ist, ist er ja ohne Abstimmung mit den anderen Regierungschefs Europas einfach losgezogen nach Kiew, nach Moskau, nach Beijing. Und in Mar-a-Lago war er auch, vertreten von Trump dann für die USA. Und hat diesen Dialog schon gepflegt.
Und aber da über welchen gigantischen
künftige Kurs hin?
Ja, über welchen gigantischen Zeithorizont sprechen wir dann denn? Das ist ja mindestens so auf eine Generation oder darüber hinaus angelegt.
Ja, eine Generation müsste reichen. Ich schätze mal, bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts könnte so ein Dialogsystem komplett stehen. Und das kann auch in Sprüngen sehr schnell vorankommen, wenn die richtigen Regierungen an der Macht sind. Also wenn wir jetzt als AfD die Regierung stellen würden in Deutschland, dann wären wir ruckzuck auf dem Level von Viktor Orban und Ungarn und würden uns sofort an solchen Dialogen beteiligen. Die wären dann am Anfang nicht institutionalisiert, aber allein dadurch, dass sie faktisch stattfinden, wird ja schon mal eine Schneise geschlagen, dass danach eine Institutionalisierung auch stattfinden kann.
Gut. Rainer Rothfuss, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute und wünsche vor allen Dingen, dass vieles von dem, was Sie sich vorstellen und was Sie hier auch entfaltet haben, in überschaubaren Zeithorizonten zu realisieren sein wird. Ganz herzlichen Dank.
Das liegt nicht nur an mir, das liegt natürlich an uns allen, die wir da in dieser Richtung auch mithelfen, mitdenken müssen, mit unterstützen müssen. Aber ich denke, es gibt eine positive Dynamik, die müssen wir alle gemeinsam mitgestalten und zwar jetzt. Und nicht irgendwie abwarten oder pessimistisch sein, sondern jetzt gestalten und dann wird sich alles lösen lassen.
Ganz herzlichen Dank.
Danke.
Danke Ihnen. Liebe Zuschauer, da die Mainstream-Medien ihren Job nicht machen, wozu sie ja eigentlich da sind, können sie Produktionen wie diese nur bei den alternativen Medien sehen. Ich bitte Sie daher, unterstützen Sie Apolut mit Ihrem Beitrag. Vielen Dank.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut. Jetzt erst recht.